Schön bei euch zu sein. Für mich das erste Mal in eurem schönen neuen Gemeindesaal. Ich freue mich für euch, ja. Sieht wirklich toll aus. Und vielen Dank auch, lieber Markus, für die Hinführung zur Predigt. Das ist nämlich heute mein Thema. Auf welchem Fundament stehst du? Und wir haben ja hier imposante Fundamente heute Morgen gesehen, der Katschki-Felsen oder die Festung von Masada. Und ich habe gedacht, Mensch, ich will uns mal die Bibeltexte dazu vorlesen, wo Gott unser Leben vergleicht mit einem Mann, der entweder sein Haus auf Felsen baut, auf ein Fundament, das aus Felsen besteht, oder aus Sand. In Matthäus 7, Vers 24 bis 27 können wir das lesen. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baut. Das, was ich von euch bis jetzt immer erlebt habe, ist, dass ihr kluge Menschen seid, oder? Das habe ich bis jetzt immer gesehen, kluge Männer, Frauen. Und genauso steht es hier, ein Mann, eine Frau, die ihr Haus auf Fels baut, ist ein kluger Mann oder eine kluge Frau. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf Sand baut. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Sturz war gewaltig. Interessant, viele von uns haben den Bibeltext wahrscheinlich schon oft gehört, gelesen, aber ich glaube doch, dass Gott heute Morgen zu uns sprechen möchte. Und zwar, wir haben schon imposante Felsen gesehen, aber ich habe auch mal ein Bauwerk mitgebracht, das auf Sand gebaut ist, das auch jeder kennt. Wollen wir mal gucken, vielleicht könnt ihr das mal kurz einblenden. Na, da ist doch der schiefe Turm von Pisa. Und wenn ihr danach googelt, könnt ihr sehen, warum der schief geworden ist. Und zwar haben die angefangen zu bauen und haben sich wahrscheinlich gar nicht so einen großen Kopf darüber gemacht, auf was sie bauen. Ja, das gibt es ja manchmal. Ja, wir bauen mal los, haben keine Proben genommen, wahrscheinlich vom Boden. Und als sie beim dritten Stockwerk waren, hat sich das Ding auf einmal gesenkt. Ja, an einer Stelle und ist schief geworden. Und jetzt ist das eines der bekannten Bauwerke. Und man wird denken, wenn man den schiefen Turm von Pisa sieht, denkt man, Mensch, ja ganz berühmt. Warum eigentlich nicht? Man kann doch auch schief bauen. Das Ding ist aber folgendes, dass der Turm überhaupt noch steht, ist, dass sie drei Stockwerke gebaut hatten und dann festgestellt haben, oh, wir müssen das mal ein bisschen aus der Richtung bringen, dass wir irgendwie wieder gerade werden, sonst stürzt das Ding ein. Das hat dann wieder dafür gesorgt, dass er erstmal zeitweise gestanden hat. Dann hat man ihn mit Drahtseilen und so weiter gesichert und geguckt, neigt er sich weiter. Und irgendwann hat man das Ding gesperrt und hat gesagt, man muss Statiker rufen und das ganze Ding irgendwie in eine stabile Konstruktion bringen. Das haben sie jetzt gemacht, vor einigen Jahren. Deswegen dürft man wieder auf diesen Turm drauf. Aber sie gehen davon aus, dass es auch nur 300 Jahre hält. Ja, deswegen, wer den schiefen Turm von Pisa noch mal sehen will, der soll sich beeilen, wer weiß, wie lange der noch steht. Aber in der heutigen Zeit hat man Gott sei Dank Baustatiker, die das Ganze ausrichten können, immer wieder neu. Aber ich glaube, niemand, ja, will auf so einem schiefen Turm von Pisa dauerhaft stehen und denkt, Mensch, wann kracht das Ding ein? Also interessant und ich finde es irgendwie witzig und lustig. Und die haben den schon immer ein Stück wieder ausgerichtet. Ja, mit Kränen haben die wieder rübergezogen, ja, mit großen Drahtseilen, sonst wäre der schon eingefallen. Aber ich denke, es ist ein guter Vergleich, ja, wenn man nochmal den Katschki-Felsen oder die Festung von Masada vor Augen hat oder diesen schiefen Turm von Pisa, dann ist, glaube ich, heute Morgen jedem klar, auf so einem Fundament, wie der schiefe Turm von Pisa gebaut ist, das ist sand- und lehmhaltiges Fundament, da wollen wir unser Leben nicht bauen. Und Jesus vergleicht das, ein gutes Symbolikum, und sagt, auf was wollen wir eigentlich unser Leben bauen? Jetzt, wenn man ein Haus baut, ist logisch, dass man ein stabiles Fundament legt. Aber bei unserem Leben ist das ja manchmal schwer in Worte zu fassen. Was ist denn eigentlich ein Leben, ein Fundament, wo ich mein Leben drauf baue, was aus Sand besteht? Was ist Felsen? Womit könnte man das vergleichen? Weil jeder von uns, wenn er sein Leben irgendwann anfängt, erwachsen geworden ist, sagt, das ist doch logisch, ich baue auf Felsen. Ist überhaupt keine Frage. Und da gab es einen weisen Mann in der Bibel, man sagt, es war der weiseste bis zum heutigen Tag. Salomo. Und er sagt, Mensch, ich will mal ausprobieren, wo kann ich mein Leben wirklich draufbauen? Und da hat er sich umgehört und es war ja ein intelligenter Mann. Und er sagt, echt, das Einzige, was eigentlich sinnvoll ist, wo man sein Leben draufbaut, ist das Leben in vollen Zügen zu genießen. Oder? So logisch, ja. Und wenn ich mich dran erinnere, wo ich in meiner Firma war, war Montag der schlimmste Tag. Weil da konnte man das Leben nicht genießen. Das Wochenende, wo man das Leben genossen hat, lag hinter einem. Dienstag ging es so langsam bergauf. Mittwoch freute man sich schon wieder aufs Wochenende. Und dann wurde immer Pläne geschmiedet, wie kann ich das Leben genießen. Und genauso hat das Salomo gedacht. Es gibt eigentlich nur einen Sinn, wo ich mein Leben drauf baue. Beim Knüppeln muss man, damit man Geld hat. Aber Leben, für was ich lebe, man lebt nur einmal für den Genuss des Lebens. Und er schreibt Folgendes. Ich sagte mir, ich will es mit den Freuden des Lebens versuchen und herausfinden, was sie zu bieten haben. Doch ich merkte, dass auch dies vergeblich ist und keine dauerhafte Erfüllung bringt. Immer nur Lachen ist töricht und das Vergnügen, was hilft es schon? Wahrscheinlich hat es an einem Montag geschrieben. Ja? So, ich nahm mir vor, mich mit Wein aufzuheitern und so zu leben wie die Unverständigen. Doch bei all dem sollte mich die Weisheit führen. Ich wollte herausfinden, was für die Menschen gut ist und worin sie in der kurzen Zeit ihres Lebens Glück finden. Und er hat gemerkt, Mensch, nur Party machen, nur für den Genuss zu leben, hat ihn nicht dauerhaft erfüllt. Hat er sich was Neues ausgedacht. Sagt er, Mensch, vielleicht ist nicht das, aber vielleicht ist es Erfolg zu haben, erfolgreich im Leben zu sein. Und das ist das, was man schon früh gesagt kriegt, spätestens in der Schule. Und dann, wenn man aus der Schule rauskommt, Leute, macht was aus eurem Leben. Habt Erfolg. Und so sagt Salomo Folgendes, ich schuf große Dinge. Ich baute mir Häuser und pflanzte Weinberge. Wow, der hat es geschafft, oder? Das heißt, gerade wenn man so ein bisschen unterwegs ist, wir waren in Kroatien im Urlaub und da sieht man die großen Yachten im Hafen liegen. Ja? Und da denkt man, boah, imposant, ja. Das ist ja schön. Und jetzt habe ich ja eine behinderte Tochter, eine leicht behinderte Tochter. Und bei ihr ist immer so, sie schwimmt immer gern zu den Yachten. Ja? Und ich versuche sie da immer zurückzuhalten, weil das ja peinlich werden kann. Aber da hat sie es doch geschafft auf so eine Yacht. Ja? Ich sehe schon, wie sie hinten die Leiter hochklettert. Und ich rufe, stopp, stopp. Und der Mann sagt, kein Problem. Und da war es eine Zeit lang drauf, da bin ich auch hingeschwommen und bin mit dem Mann ins Gespräch gekommen. Und dann sagt er, ja, er hat sich die Yacht gekauft, weil wegen Corona sind die Preise im Keller. Da sage ich, darf ich mal vorsichtig fragen, was das kostet? Jetzt war es sogar eine gebrauchte Yacht von 2012. Und diese Yacht hat 180.000 Euro gekostet. Sagt er, ist doch ein Schnäppchen, ja. So, und dann komme ich mit ihm ins Gespräch und er war in dem Moment sehr glücklich. Ihm ging es wahrscheinlich so wie Salomo. Und dann sagt er, ja, er hat letztes Jahr noch eine andere Yacht gehabt und die hat er verkauft, weil die ein bisschen zu klein war. Ja, das heißt, was hat er erlebt? Er hat erlebt, dass dieser Erfolg, ja, was zu bauen, nicht dauerhaft glücklich macht. Das macht zwar für den Moment glücklich, aber jetzt braucht er eine größere Yacht. Wahrscheinlich, wenn ich ihn nächstes Jahr treffe, sagt er, leider ist die wieder zu klein. Ja? Ich habe den Nachbar gesehen, der hat ja eine viel größere und irgendwie bin ich unzufrieden geworden. Und so ähnlich muss es Salomo gegangen sein. Ich will mal weiterlesen. Er baute große Teiche, um den Wald mit seinen jungen Bäumen zu bewässern. Zu den Knechten und Mägden, die schon sein Vater hatte, erwarb er noch weitere hinzu. Auch ein gutes Fundament, oder? Nichts mehr machen müssen, Knechte und Mägde haben. Ich besaß größere Rinder und Schafherden als alle, die vor mir in Jerusalem regiert hatten. Meine Schatzkammer füllten sich mit Silber und Gold, mit Schätzen aus anderen Königreichen. Jetzt, ich ließ Sänger und Sängerinnen an meinen Hof kommen, Konzerte täglich gehabt. Und hatte alle Frauen, die sich ein Mann nur wünschen kann. So wurde ich reicher und berühmter als jeder andere, der vor mir in Jerusalem regiert hatte, ohne dabei meine Weisheit zu verlieren. Wow, was für ein großartiges Fundament, oder? Gibt es da irgendwas noch, wo man sein Leben drauf bauen kann, was der Salomo nicht gehabt hat? Er schreibt sogar weiter, ich gönnte mir alles, was meine Augen begehrten. Wow. Und erfüllte mir jeden Herzenswunsch. Ist das genial? Meine Mühe hat es sich gelohnt, schreibt er. Ich war glücklich und zufrieden, wie dieser Mann auf der Yacht. Aber als ich darüber nachdachte, was ich erreicht hatte und wie hart ich dafür arbeiten musste und ich erkannte, alles war letztlich vergebens, als hätte ich versucht, den Wind einzufangen. Und er zieht ein Resümee und schreibt: Es gibt auf dieser Welt keinen bleibenden Gewinn. Das heißt, er war ein richtig intelligenter Mann, so intelligent wie ihr und noch ein bisschen besser, ja. Und der sagt: Ich habe das mal ausprobiert, worauf kann ich mein Leben gründen? Und sitzt am Ende da, denkt drüber nach und sagt: Irgendwie erfüllt es mich nicht, irgendwie ist es kein bleibender Gewinn. Und ich habe so drüber nachgedacht und denke: Mensch, stimmt denn das? Ist ja immer gut, das Wort Gottes zu prüfen. Da fordert uns Gott sogar heraus. Stimmt denn das? Ist es wirklich so, dass es Schall und Rauch ist? Und ich habe so ein bisschen in meinem Umfeld mal nachgeschaut, was ich so die letzten Wochen, Monate erlebt habe. Und zwar wohnt bei uns ein Mann auf dem Hof und der hat es sich gesagt in jungen Jahren: Mensch, worauf ich mein Leben baue, ist meine Frau. Da baue ich mein Leben drauf, eine Frau an seiner Seite zu haben, das ist doch ein gutes Glück, oder? Schreibt sogar die Bibel, aber er sagt, das war mein Fundament. Jetzt passiert aber was Dramatisches in seinem Leben, seine Frau geht doch tatsächlich fremd und verlässt ihn. Das hat sein Lebensfundament so stark erschüttert, die Frau war ja weg, dass er angefangen hat mit Alkohol und ist 25 Jahre nicht rausgekommen, ja? Weil das sein Fundament war, was zusammengebrochen. Jetzt nach 25 Jahren ist er bei uns auf dem Bauernhof angekommen, um frei zu werden von Alkohol und Drogen. Dann habe ich einige Anrufe schon bekommen, wo Menschen gesagt haben: Mensch, meine Familie, das ist mein Fundament. Habt ihr bestimmt schon alle gehört. Und jetzt habe ich oft erlebt, dass die Kinder auf die schiefe Bahn geraten und dass manche Familie aus den Fugen gerät und sogar dafür sorgt, dass ganze Familien daran zerbrechen. Ja, wo sagen, das ist das Fundament, worauf ich baue. Oder jetzt durch Corona, vor einigen Wochen habe ich mit einem Busunternehmer gesprochen und den kenne ich schon lange, mit dem bin ich gut befreundet. Der fährt unsere Kinder immer zur Kinderfreizeit. Und die ganzen Jahre habe ich mit ihm gesprochen und er sagt: Reisen gehen immer. Busreisen, es geht, es läuft total. Das Einzige, was ich eigentlich brauche, Busfahrer. Ja, aber es läuft ohne Ende. Jetzt rufe ich ihn an und sage: Mensch, wie sieht es denn aus bei dir? Eine Katastrophe. Ja, das habe ich angerufen, wo gerade die Hochphase mit Corona war, wo alles verboten war. Sagt, alle Busse stehen, alle arbeiten in Kurzarbeit. Und jetzt geht es ja immer nur noch langsam bergauf. Und er sagt mir was Interessantes. Da sagt der Jörg: Ich denke ganz neu drüber nach und wahrscheinlich die Leute in Deutschland auch, wo alles so ein bisschen erschüttert wird oder vieles. Was ist eigentlich das Fundament unseres Lebens? Und ich hoffe, die Leute wachen auf. Er ist so gläubig, er wohnt bei uns im Dorf so und sagt, er denkt aber ganz neu drüber nach, was ist sein Fundament? Ist es das Busunternehmen, ja, wo viele Jahre gute Erträge zusammengekommen sind und plötzlich steht alles? Oder sollte das Fundament etwas anderes sein? Oder manchem Geschäftsmann geht es gerade so, ihr habt das vielleicht mitverfolgt, dass einige Firmen insolvent gehen. Vor ein paar Monaten hat wahrscheinlich noch jeder gedacht, meine Firma läuft. Ich habe ein gutes Polster angehäuft, mir kann eigentlich nichts passieren und plötzlich steht man kurz vor der Insolvenz. Oder wie ist es, was man uns oft am Geburtstag wünscht? Gesundheit ist das Wichtigste, auch ein Fundament, oder? Da auf Gesundheit zu bauen, sich gut zu ernähren, sich Erholung zu gönnen, auf seine Gesundheit zu achten, das ist das Wichtigste. Aber was geschieht, wenn eine Krebsdiagnose kommt? Vielleicht sogar eine unheilbare. Auf welchem Fundament steht dann unser Leben? Das sind alles diese Sachen, wo uns Jesus davor warnt und sagt, das sind Dinge, wenn du darauf dein Leben baust, baust du auf Sand. Das heißt nicht, dass alles falsch ist, das habt ihr verstanden, ja? Es ist nicht falsch, eine Frau zu haben, es ist nicht falsch, eine Familie zu haben, einen Beruf zu haben. Aber wenn ich darauf mein Fundament baue, wird das schief gehen. Warum? Weil das alles beweglich ist. Vielleicht hält es für einen Moment, wie bei dem schiefen Turm von Pisa. 3 Stockwerke hat es gehalten. Und dann, auf einmal, hat sich der Untergrund bewegt und der schiefe Turm ist im wahrsten Sinne, oder der Turm von Pisa ist in die Schieflage geraten. Und deswegen sagt Jesus, hey, wir sollen auf Felsen bauen. Und ich glaube, jedem ist das logisch, wenn wir nochmal zurückkommen, ja, beim Hausbau, wir wollen doch alle auf Felsen bauen, genauso unser Leben. Und jetzt ist ja die große Frage, was ist eigentlich der Felsen? Und das lesen wir in 1. Petrus 2, Vers 6. Darum steht auch in der Schrift, in Jesaja 28, Vers 16 kann man es nachlesen, darauf nimmt Petrus Bezug: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Wer an ihn glaubt, soll nicht zuschande werden. Das heißt, hier spricht Petrus von Jesus, dem Eckstein, dem Felsen. Und zuschande werden ist vielleicht ein bisschen altmodischer Begriff. Die Hoffnung für alle übersetzt es so: Wer auf ihn baut und ihm vertraut, steht fest und sicher. Das ist doch unser Ziel, oder? Im Leben fest und sicher zu stehen, egal welcher Sturm tobt. Und jetzt ist es aber oft so, dass Menschen zu mir kommen und die sagen: Ha, Jörg, ich habe gebetet, aber das ist kein sicheres Fundament. Mein Gebet ist gar nicht erhört worden. Mein Gebet kommt nur bis zur Decke. Das gibt's doch alles nicht. Hat wahrscheinlich der eine oder andere von euch auch schon erlebt oder gehört, dass jemand sagt. Und ich habe gedacht: Mensch, was sagt denn eigentlich die Bibel dazu? Gibt es solche Erfahrungen schon in der Bibel? Und habe ich nachgeguckt und tatsächlich im Jakobusbrief steht dazu Folgendes: Und wenn ihr bittet, wird er euch doch nichts geben. Was ist das für ein Vers? Wenn ihr bittet, wird er euch doch nichts geben. Was ist denn das für ein Fundament? Ja, ich will auch auf dem Fundament stehen, wo ich weiß, wenn ich jemand bitte, da gibt er mir, oder? Und jetzt steht in Jakobus: Wenn ihr bittet, wird er euch doch nichts geben. Und es ist von Gott die Rede. Denn, warum? Ihr verfolgt üble Absichten. Es geht euch nur darum, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Ihr Treulosen, ist euch denn nicht klar, dass Freundschaft mit der Welt zugleich Feindschaft gegen Gott bedeutet? Wer also ein Freund dieser Welt sein will, wird zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Heilige Schrift sagt ohne jeden Grund: Leidenschaftlich wünscht sich Gott, dass der Lebensgeist, der er in uns wohnen lässt, ganz ihm gehört. Aber was Gott uns schenken will, ist viel mehr. Darum heißt es auch: Die Hochmütigen weist Gott von sich, aber er wendet denen seine Liebe zu, die wissen, dass sie ihn brauchen. Ich will das mal in einem einfachen Beispiel von dieser Woche zusammenfassen, dieser Abschnitt. Wir sitzen morgens bei unserer Andacht, wir haben ja unseren Bauernhof, wo wir Menschen aufnehmen, die drogenabhängig waren oder sind, ja, oder psychisch krank, und die kommen zu uns, um frei zu werden. Und da kommt ein junger Mann, der gerade 18 ist, der kommt vor 2 Wochen zu uns. Wir sitzen bei unserer Andacht und er sagt: Ich habe hier meine Frage. Ihr redet immer davon, dass Jesus das Fundament ist und dass Jesus der Halt ist. Das habe ich so noch nie erlebt. Seine Erfahrung, die muss man so stehen lassen und auch ernst nehmen. Und sage: Ich bete, und wenn ich bete, geht mein Gebet nur bis zur Decke. So wie ich das schon oft gehört habe. Und er beschreibt so, dass er für einige Sachen schon gebetet hat, aber die sind nicht in Erfüllung gegangen. Und dann sage ich zu ihm: Yesid, er kommt aus Syrien, aus einer aramäischen Familie, und seine Mama ist gläubig geworden. Sie ist wirklich wiedergeborene Christin. Und es hat die erlebt, das. Und andere erleben das auch. Aber ich bin mitgegangen in Gottesdienst, ich bin mitgegangen in die Kinderstunde, ich habe es nicht erlebt. Und dann sage ich: Yesid, hast du schon mal Folgendes ausprobiert? Nicht nur einfach beten, damit du eine schöne Frau bekommst, eine schöne Freundin, das waren so seine Gebete, ja, erfolgreich zu sein. Hast du schon mal gebetet, so wie es die Bibel beschreibt, wo du dein ganzes Leben Gott geweiht hast und auf das Fundament Jesus gestellt hast? Indem du ihm gesagt hast: Es tut dir leid, dass du eigene Pläne gemacht hast, es tut dir leid, dass du eigene Wege gegangen bist, es tut dir leid, dass du ohne ihn gelebt hast, und du willst dein ganzes Leben mit allem, was du bist, nach Gott ausrichten, nach seinem Willen. Hast du das schon mal gebetet? Nee, sagt er. Und dann sagt er: Da war einer da vor einigen Wochen und der hat mir das auch schon erzählt. Und er hat gesagt, ich soll ihm nachbeten. Und er hat so ein Gebet gesprochen, vorgesprochen, wo Yesid nachgesprochen hat, dass er sein Leben, sein Lebensfundament auf Jesus baut. Und er sagt: Aber soll ich dir was sagen? Ich habe es halbherzig gemacht. Sagt er: Weil, Jörg, ich habe ein Problem. Sagt er: Könnte es nicht sein, dass, wenn ich ganze Sachen mit Jesus mache, und ich bin ja erst 18, dass mir manche Freude im Leben abhanden kommt? Sagt er: Deswegen habe ich das noch nie gemacht. So, und jetzt wundert er Yesid sich, dass seine selbstsüchtigen Wünsche, wie es in Jakobus 4, Vers 3, nicht erhört werden, und sagt: Den Gott gibt's nicht. Den Gott gibt's wirklich nicht. Und ich habe ihm dann auch von Salomo das so erzählt, sage: Mensch, Yesid, du brauchst das gar nicht alles ausprobieren. Manches hat er ausprobiert und war deswegen auf unserem Hof. Und die Kombination hat er schon hingekriegt, ja. Er hat gesagt: Ich habe Party gemacht mit Drogen und so weiter, mit Frauen, und bin nur enttäuscht worden. Jetzt bin ich bei euch am Hof und mit 18 noch keine Ausbildung. Das hat er verstanden. Aber er sagt: Jörg, vielleicht gibt es doch noch irgendwas. Ja, was Freude macht und was Gott mir verbietet. Ja, und was er nicht gut findet. Und deswegen wollte er sein Fundament nicht auf Jesus bauen. Und jetzt sind wir so Stück für Stück durchgegangen. Ja? Und dann haben wir das durchgegangen, das durchgegangen, das durchgegangen. Ah, sagt er, stimmt eigentlich. Aber sagt er, Jörg, nochmal mit dem Alkohol nochmal eine Frage. Sag ich, Jesse, Gott hat nichts gegen Alkohol, aber gegen Betrinken. Weil es steht in der Bibel, berauscht euch nicht mit Wein, woraus ein liederliches Leben führt. Vereinfacht gesagt, weil ihr unter dem Vollrausch Mist baut. Und dann sagt er, ja, aber Jörg, stell dir vor, wie so junge Kerle sind. Ey, manchmal ist es doch ganz gut. Und stell dir vor, du bist hier am Hof ganz allein, es ist niemand da. Und du betrinkst dich mal. Dann hast du doch Freude. Gut, am Morgen hast du einen Kater, sagt er. Aber für den Moment hast du Freude. Es kann doch nichts passieren. Ja? Du kannst keinen Mist bauen, du kannst nicht fremd gehen, du kannst keinen zusammenschlagen, du kannst auch keinen Mist reden, ist ja keiner da. Vielleicht ist es doch gut, das zu machen. Ja? Er wollte so herausfinden, ob Gott nicht doch Unrecht hat und ob es nicht doch ein anderes Fundament gibt, so ein paar Lebensfreude, die Gott nicht gut findet und ihm verbietet. Da sage ich, Jesse, das mag sein, ja. Dass wenn ich mich an diesem Tag betrinke, dass dann nichts passiert. Aber das ist ja das Fatale, dass die Welt oder der Feind uns Dinge schmackhaft machen, wo erstmal vielleicht nichts passiert. Aber sage ich, was ist, wenn ich mich dran gewöhne? Und zwar sage ich, Jesse, etwas Interessantes. Es haben mich gerade Leute angerufen, die haben eine Firma und weil es im Moment da ein bisschen schwierig läuft, dass sie jeden Abend Alkohol trinken. Und jetzt ist der Frau bewusst geworden, sagt, wenn wir so weitermachen als Firmenchefs, landen wir als Alkoholiker. Ja, wir haben das nicht mehr im Griff. Immer um zu runterzukommen, um eine Erlösung so ein bisschen für die Probleme zu haben, trinken sie Alkohol. Und da sage ich, es geht nicht darum, wir haben ein Glas Wein zu trinken, aber es geht darum, was ergreift von mir Besitz. Ja, und wenn ich mich an solche Dinge gewöhne, ja, geht mein Leben in Schieflage. Und da sagt er, ja, das stimmt. Und dann sage ich, Jesse, wie sieht es jetzt bei dir aus? Und dann sagt er, darüber muss ich nachdenken. Aber eigentlich hast du recht. Es stimmt, mir fällt jetzt auch nichts ein, was Gott mir verbietet. Ja, und deswegen ist so wichtig, dass wir verstehen, wie kommen wir zu diesem Felsen, wie kommen wir, dass unser Leben auf dem Felsen Jesus Christus gebaut ist. Ich muss mein Leben Gott weihen. Das ist die erste Voraussetzung, wo ich sage, Gott, sei du Herr und Heiland meines Lebens. Und dann ist mein Leben gegründet wie so eine Festung von Masada oder wie dieser Felsen, ja, dieser Katschki-Felsen, wo ich sage, boah, ja, da ist mein Leben drauf gegründet. Und jetzt haben das manche auch gemacht und sagen, Mensch, habe ich mein Leben drauf gebaut? Ja, ich habe mich vor 20 Jahren für Jesus entschieden. Ich habe dann ein Gebet gesprochen und habe gesagt, Jesus, ich weihe dir mein ganzes Leben. Haben wahrscheinlich die meisten von euch gemacht, oder? Jetzt wäre schön, wenn das mit einem Gebet erledigt wäre. Ja, dass ich einmal sage, Jesus, ich weihe dir mein Leben und dann ist mein Haus, mein Lebenshaus für ewig auf dem Felsen von Jesus gebaut. Das wäre schön, oder? Aber die Stelle, die ich euch am Anfang vorgelesen habe, die steht in einem Kontext. Und dieser Kontext heißt folgende. Da spricht Jesus, nicht jeder, der zu Jesus sagt, zu mir, sagt Jesus, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an dem Tag zu mir sagen, hoffentlich keiner von uns, Herr, wir haben doch in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder vollbracht. Wow, waren das gläubige Menschen. Vielleicht wie hier aus Adlershof. Vielleicht hast du die letzte Zeit für einen gebetet, der ist gesund geworden. Vielleicht hast du Dämonen ausgetrieben. Vielleicht hast du gesagt, Mensch Jesus, du bist mein Herr. Aber Jesus antwortet und sagt Folgendes. Und dann werde ich ihn bezeugen. Ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Das heißt, Jesus spricht hier zu Menschen, die ihn Herr nennen. Wahrscheinlich so die meisten von uns heute, die hier sind. Aber wo Jesus am Ende des Lebens doch sagt, hey, du hast dein Leben auf Sand gebaut, weil du nicht meinen Willen getan hast. Wow, erschreckend. Jetzt versteht man manchmal die Bibel nicht so richtig, weil auf der einen Seite steht drin, du bist aus Gnade gerettet. Das heißt, wenn du Jesus deine Sünden bekennst, dann bist du gerettet. Auf der anderen Seite sollst du den Willen Gottes tun. Ja, was rettet uns denn nun? Rettet uns Gottes Gnade oder rettet uns, dass wir seinen Willen tun, aus Werken gerecht werden? Und zwar, Jakobusbrief schreibt es ganz einfach. Glaube ohne Werke ist tot. Das heißt, wenn wir das erleben, ja, dass Jesus unser Leben rettet, wenn wir unser Leben auf Jesus bauen und das erkannt haben, dass er für unsere Sünden gestorben ist, dann, wenn wir das wirklich verstanden haben, dann wird bei uns in unserem Herzen was geschehen, wo wir sagen, wir wollen seinen Willen tun. Ja? Das ist das Resultat aus diesem Glauben. Und ich wünsche uns so sehr, dass wir Menschen sind, die unser Leben auf das Fundament Jesus gebaut haben und nach seinem Willen leben. Und ich habe mal nachgeguckt, was meint denn Jesus mit seinem Willen tun? In welche Lebensbereiche spricht er denn rein und welche beschäftigen uns vielleicht ganz besonders? Und zwar da ist das Thema, was wir nicht so gerne ansprechen oder wo wir uns nicht so gerne drum kümmern, Sünde. Und zwar einmal ist es peinlich, selbst sich einzugestehen, ein Sünder zu sein, Dinge falsch gemacht zu haben. Und da wissen wir aber, im Vater unser steht, Herr, vergib uns unsere Sünden. Und das kriegen wir vielleicht doch hin, oder? Dass wir sagen, Herr, ich weiß, manchmal baue ich Mist, vergib mir. Und das wünsche ich uns ja, um nach seinem Willen zu leben, ist es wichtig, immer wieder sein Leben zu reflektieren und zu sagen, Herr, habe ich irgendwo Mist gebaut, vergib uns. Und dann geht es aber weiter in dem Vater unser auch, vergib uns unsere Sünden, wie auch wir vergeben unseren Sündigern. Und jetzt die Frage an euch, kann man so überlegen, wie sieht das bei dir in deinem Leben aus? Bist du mit jedem Menschen in Frieden? Der Wille Gottes sagt Folgendes, sofern es an euch liegt, haltet mit jedermann Frieden. Wie sieht es bei dir aus? Und zwar das, was ich erlebt habe in der Corona-Zeit und ich habe mit einigen Pastoren Kontakt, habe ich erlebt oder gehört, dass es viel Streit auch in Gemeinden schon wegen Corona gegeben hat. Der eine sagt, Maske tragen, der andere sagt, bist du bekloppt. Ja? Der eine sagt, Abstand halten, der andere sagt, die schränken uns ein. Ja, der Nächste sagt, Mensch, wir haben Freiheit, der andere sagt, aber überhaupt keine Freiheit, Beschneidung, ja. Siehst nicht, wie die uns alles verbieten wollen, ja. Der eine sagt, Gottesdienst machen, der andere sagt, bloß kein Gottesdienst machen. Wie könnt ihr so verrückt sein, wenn du jetzt nicht Gottesdienst machst, ein Pastor hat so eine Mail gekriegt, wenn du jetzt keinen Gottesdienst machst, dann verbündest du dich mit Corona, ja. Und so geht das hin und her, ja, und man merkt, da kommt Streit, da kommt Stress, wegen, ich sag mal, so einer Nebensächlichkeit, ja. Viele sagen, nein, das ist nicht die Nebensächlichkeit. Ich stelle mir die Frage, wenn es darüber Streit gibt, was ist das Fundament? Corona ist wirklich Jesus. Ja, ist Jesus wirklich im Mittelpunkt? Und das ist so eine Sache, wo ich merke, Mensch, worauf haben wir unser Fundament gebaut? Ja? Es gibt so viele Sachen, die uns ablenken vom Eigentlichen von Jesus Christus. Und wenn ich so in die Bibel gucke, ja, wie steht denn nun Jesus dazu? Gottesdienst machen oder kein Gottesdienst machen? Ja? Das ist unser Fundament. Und da ist es interessant, was da steht. Was steht da? Adlershof soll Gottesdienst machen, Zukunft für dich nicht. Jeder individuell. Und zwar, wenn ich in die Bibel gucke, und das ist das Interessante, was da steht, und da steht auf einmal im Hebräerbrief, versäumt nicht eure Zusammenkünfte, wie sich einige das angewöhnt haben. Oh, ach du liebes bisschen. Und das Interessante ist, ich habe es ja bei Markus vorhin schon gehört, und ich möchte appellieren an jeden Einzelnen, auch die, die jetzt im Internet zuschauen. Viele, viele Gemeinden erleben gerade das, dass obwohl Gottesdienste erlaubt sind, viele nicht mehr kommen, weil zu Hause am Sofa doch bequemer ist. Ja, viele Gemeinden. Und ich möchte uns Mut machen, wenn mein Lebensfundament Jesus Christus sein soll, dann ist es wichtig, in Gottesdienst zu gehen, ja, sein Fundament darauf zu bauen. Und jetzt gibt es aber auch Phasen, wenn es keinen Gottesdienst gibt. Und da steht Folgendes, ein wahrer Gottesdienst ist, weisen Witwen in ihrer Not zu besuchen und sich nicht vom gottlosen Treiben dieser Welt verführen zu lassen. Ja, das spielt in erster Linie nicht die Rolle, ob ich jetzt einen Gottesdienst darf oder nicht. Wir sollen gehen, wenn es möglich ist. Aber wenn es nicht möglich ist, dann sage ich, Mensch Gott, wo kann ich heute ein Gottesdienst für eine andere Person sein? Und das war sogar in Corona-Zeiten erlaubt, Menschen, die zur Risikogruppe gehören, etwas Gutes zu tun. Das wünsche ich uns ja, dass wenn es so Turbulenzen sind, dass wir nicht zu viel diskutieren, was wir dürfen, was wir nicht dürfen, sondern sagen, Gott, was ist dein Wille in dieser Zeit? Wo kann ich ein Segen sein für andere? Wo kann ich zeigen, dass mein Leben auf deinem Fundament steht? Dann heißt es an anderer Stelle in Matthäus 10, Vers 32, wenn wir Jesus vor den Menschen nicht bekennen, wird er uns auch nicht bekennen. Ja, wir können hier in Adlershof, hier in der Gemeinde, in der FEG, wir können Jesus Herr nennen und schaffen es am Montag, bei unserer Arbeitsstelle, beim Studium oder Ausbildungsstelle oder was auch immer, schaffen wir es nicht, Jesus zu bezeugen. Und dann sagt Jesus, hey, dann werde ich dich auch nicht bezeugen vor meinem Vater im Himmel. Und das wünsche ich uns. Ich wünsche uns, dass gerade in diesen Zeiten, ja, wo alles so unsicher ist, dass wir Jesus bezeugen, sagt, das ist mein Fundament. Und dass wir stehen wie ein Felsen der Brandung, auch wenn wir vielleicht unseren Job verlieren. Auch wenn vielleicht manch in Schieflage gerät, wo wir sagen, ja, das macht mir Sorgen und das macht mir Kummer, aber es reißt nicht mein Leben aus den Wanken, weil ich auf Jesus Christus stehe. Und das wünsche ich mir, dass wir den Menschen das sagen, mein Lebensfundament ist auf Jesus gebaut. Und da kann Corona kommen oder nicht kommen oder gehen oder die Zahlen nach oben noch umgehen. Mein Fundament steht auf Jesus. Und egal, was geschieht, ich weiß, ich bin sicher. Und er wird für mich sorgen. Dann hat mich einer angerufen und das fand ich interessant. Letzte Woche ein junger Kerl. Und der sagt, Jörg, 2016 hat Jesus zu mir gesprochen. Hat Jesus zu mir gesprochen, dass ich mich um die Armen und Bedürftigen kümmern soll. Und jetzt ist 4 Jahre später und ich habe es nicht getan. Ich überlege jetzt, ob ich ein Praktikum bei euch machen kann, sogar meinen Job vielleicht für 2 Monate mal ruhen lasse und Jesus frage, was hast du mit meinem Leben vor? Und das ist auch, ja, sein Lebensfundament auf Jesus zu bauen. Das heißt nicht, er ist sehr erfolgreicher Konstrukteur, das heißt nicht, dass Gott nicht will, dass er Konstrukteur ist, aber er hat zu ihm was anderes gesagt und das ist dran zu prüfen, Gott, was willst du eigentlich in meinem Leben? Soll ich meinen Job kündigen? Soll ich nebenbei mehr machen und mich um bedürftige Menschen kümmern? Was willst du? Und da stelle ich oft fest, dass wir als Christen unser Leben zwar in Gottes Hand legen, aber dann unsere Lebensplanung doch nach eigenen Vorstellungen ausführen. Ist das so? Manchmal schon. Wir können das ganz leicht sehen. Wir alle sind Christen, aber wenn Jesus unser Fundament ist, wie fangen wir dann den Tag an? Ich bin ganz ehrlich, manchmal fange ich den an, indem ich mein Handy anmache und erstmal gucke, was gibt es für neue Nachrichten. Ja? Und dann lese ich die neue Pressemitteilung, das. Man muss ja schließlich informiert sein. Ja? Aber ist das das erste Fundament, das richtige Fundament, wo man das Leben drauf baut? Und zwar gibt es 2 bekannte Männer Gottes, die haben Folgendes gesagt. Einmal Martin Luther. Wenn ich nicht am Morgen bete, ist der ganze Tag arm. Hat Martin Luther gesagt. Oder ein bekannter Schriftsteller, der hat Folgendes gesagt. Wenn Gott in unseren Gedanken und Bemühungen am Morgen nicht den ersten Platz einnimmt, wird er den Rest des Tages über den letzten Platz einnehmen. Starke Worte, oder? Ich wünsche uns so sehr, ja, Gott erwartet von uns, dass wir seinen Willen tun, wenn wir seine Gnade erlebt haben. Aber wir können seinen Willen nur tun, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, er uns immer wieder nach seinen Wertmaßstäben ausrichtet und seine Gnade und Kraft gibt. Und die Kraft bekomme ich nur in der Gemeinschaft mit Gott. Und ich wünsche jedem Einzelnen von uns das. Wir wissen ja nicht, was im Herbst passiert. Werden Gottesdienste wieder verboten oder nicht? Aber dass wir Menschen sind, egal was geschieht, egal welcher Sturm tobt, dass wir Gemeinschaft mit Jesus haben und da unser Fundament bauen. Ja? Nicht nur bei der Bekehrung, wo wir einmal Ja sagen, sondern dass wir jeden Tag sagen, Jesus, du bist mein Fundament. Und uns ausrichten lassen. An anderer Stelle heißt es, morgen für morgen höre ich wie ein Jünger. Damit ich andere, die schwach sind, die unsicher sind, Menschen, die heute gerade wegen Corona voller Ängste sind, aufrichten kann. Und ich glaube, das ist das, was Jesus durch dein und mein Leben tun will. Und werden wir manchmal versagen? Wir werden versagen. Aber eins ist sicher, wenn ich die Gemeinschaft mit Jesus lebe, jeden Tag, jeden Morgen neu, wird er mir Kraft und Gnade für den ganzen Tag geben. Und dann wird auch der Sturm toben. Manche Menschen denken, Christen, die haben keine Sorgen mehr. Das wäre schön, ja? Und haben keine Nöte mehr. Aber wir lesen in dem Beispiel, was uns Jesus nennt. Jesus sagt, der Sturm wird toben bei dem Ungläubigen und bei dem Gläubigen. Manchmal versprechen wir den Menschen, dass wenn sie zu Jesus kommen, hey, komm zu Jesus, alles wird gut. Das ist Quatsch. Der Sturm wird toben, aber unser Haus wird nicht fallen. Und dann, wenn wir das erleben, wenn wir unser Fundament auf Jesus gebaut haben, Markus hat schon angekündigt, wir können in vielen Psalmen das lesen, wie David das beschreibt. Ich möchte nur mit einem Vers abschließen. Und da sagt David Folgendes. Nur auf Gott vertraut still meine Seele, denn von ihm kommt meine ganze Hoffnung. Nur er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Festung. Ich werde nicht wanken. Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre. Der Fels meines Schutzes, meine Zuflucht ist in Gott. Das wünsche ich uns, ja. Und wenn wir Davids Leben kennen, er hat manchen Sturm aushalten müssen, aber er ist nicht gewankt. Warum? Weil er sein Fundament auf Jesus gebaut hat. Und als er einmal sein Fundament auf andere Dinge gebaut hat, als er in Sünde gefallen ist, hat er nur eins getan, das Richtige. Er ist umgekehrt, hat um Vergebung gebeten und Gott hat ihn wieder aufgerichtet. Was für ein Fels ist unser lebendiger Gott. Ich wünsche, dass jedem eins von uns, auch die, die zuhören oder zuschauen, und die sich das nachher bei YouTube angucken. Es gibt viele Dinge im Leben, die schön sind, ja, schöne Hobbys, aber sein Leben darauf zu bauen, macht keinen Sinn. Das Einzige, was tragfähig ist, was sich nie verändert, ist Jesus Christus. Und ich wünsche uns das. Amen. Ich möchte auch ein Gebet sprechen und möchte einfach euch einladen, während dem Gebet selber mal darüber nachzudenken. Gibt es vielleicht Lebensbereiche, obwohl wir Kinder Gottes sind, wo wir sagen, Mensch, oh, in diesem Lebensbereich baue ich auf andere Dinge und nicht auf Jesus. Das hat ja Salomo gemacht. Ja. Salomo hat hauptsächlich auf Frauen gebaut, die ihn am Ende verführt haben, und so ist er weggekommen von Jesus, letztendlich auf Sand gebaut. Ja, das ist traurig. Ich wünsche uns, dass es uns so nicht geht. Und wenn jemand hier ist, der sagt, ich habe das noch nie gemacht, mein Leben auf das Fundament Jesus Christus ganz gestellt. Ja, wenn das jemand noch nie gemacht hat, der kann auch bei dem Gebet leise das Jesus sagen und dann zu mir kommen. Wir können dann nochmal laut beten und dann sagen, Herr Jesus, ich weihe dir mein ganzes Leben. Okay, ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du das Fundament unseres Lebens sein willst, das nie erschüttert wird, das nicht wandelbar ist, das nie ins Wanken gerät, Herr. Und Jesus, ich bete für jeden Einzelnen, dass wir das immer wieder neu erkennen und dass du auch jedes Misstrauen wegnimmst, dass du uns irgendwelche Dinge verbietest, die gut für uns sind. Jesus, du erlaubst uns alle Dinge, die gut für uns sind, Herr, und die Dinge, die wir oft so toll finden, die sind doch nur Sand, Herr, und bringen unser Leben ins Wanken. Und ich bete, dass wir dir da ganz neu vertrauen. Und Jesus, wir weihen dir auch ganz neu heute Morgen unser Leben. Jesus, ich bete, dass du wirklich das Fundament unseres Lebens wirst in allen Bereichen, Herr. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich und wir eigene Wege gegangen sind, Herr. Und ich bete, dass du kommst, dass du uns reinigst von allen Dingen, die falsch gelaufen sind, Herr. Und ich danke dir, dass du sagst, dass du uns gerne vergibst. Und Herr Jesus, ich bete auch, dass wir aus Dankbarkeit, Herr, was du für uns am Kreuz getan hast, auch das weitergeben, Herr, dass wir nach deinem Willen leben, weil wir erkannt haben und weil wir glauben, dass der einzige Lebensweg ist, Herr. Und ich danke dir, dass du uns versprochen hast, dass selbst über den Tod hinaus dein Fundament nicht wankt und wir einmal in der Herrlichkeit bei dir sein werden. So bete ich, Herr, dass das in unserem Herzen ganz neue Früchte trägt und dass wir unser Leben ganz neu auf dich ausrichten. Amen.